Hören Sie nun Pastor Rod McNair.
Wir feiern jetzt die Tage der ungesäuerten Brote und es ist herrlich, den neuen Zyklus der Festtage der heiligen Tage wieder zu beginnen. Schlagen wir auf 3. Mose Kapitel 23 und so bekommen wir eine kleine Perspektive dessen, was wir heute tun und was wir diese Woche beginnen. Hier wiederholen wir und lernen, dass Gott seine Feste hat, bei denen er uns einlädt, mit ihm Feste zu feiern. Dass wir mit ihm zusammenkommen, um zu feiern, und es ist eine atemberaubende Einladung, die wir hier bekommen. Gott ist heute hier, Jesus Christus ist hier heute, und so möchten auch wir heute hier sein. Und deswegen sind wir auch gekommen. 3. Mose, Kapitel 23, und es heißt hier in Vers 1, sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen, dies sind meine Feste. Es sind also Zeiten heiliger Zusammenkünfte, uns wird geboten, zusammenzukommen. Wir führen keine Opferhandlungen durch, wir wissen, Jesus Christus hat diese übernommen, und so führen wir keine Tieropfer mehr durch an diesen Tagen. Aber wir haben immer noch eine heilige Versammlung. Vers 3, 6 Tage sollst du arbeiten, der 7. Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an ihm tun, denn es ist ein Sabbat für den Herrn überall, wo ihr wohnt. Vers 4, dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt, als heilige Versammlungen an ihren Tagen. Am 14. Tage des ersten Monats, gegen Abend, ist des Herrn Passa. Und wir haben natürlich das Passa vorletzte Nacht gefeiert, am Beginn des 14. Tages des Nisan, in Gottes Kalender. Und dann Vers 6, und am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Arbeit tun oder keine Dienstarbeit, wie es auch heißt. Wir führen keine normalen Tätigkeiten aus an diesem Tag, was unseren Arbeitsplatz betrifft oder sonstige alltägliche Arbeiten, die gewöhnlich unsere Tage erfüllen während des Rests der Woche. Wir sollen kommen, um Gott anzubeten. Deswegen sind wir hier. Und schließlich heißt es, am 7. Tage soll wieder eine heilige Versammlung sein. Da sollt ihr auch keine Arbeit tun. Und es ist interessant, vor wenigen Tagen sprach der Papst über Ostern und über diese Zeit des Jahres aus seiner Perspektive. Und er sagte in Bezug auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, das sei der End- und Höhepunkt des gesamten liturgischen Jahres und des christlichen Lebens. Und das ist sehr interessant, denn ja, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi sind entscheidend, absolut wichtig. Wir könnten nicht zum nächsten Schritt übergehen, wenn nicht wegen seines Lebens, seines Todes und der Auferstehung. Aber es ist nur der erste Teil, das ist doch so. Es ist nicht der Höhepunkt, es ist der Anfang des Plans. Und er macht erst möglich, dass danach eine ganze Liste, ein Programm von Dingen kommt, die dann geschehen. Und so können wir wirklich dankbar sein für den Segen, dass wir hier sein können, dass wir die heiligen Tage feiern können, sodass wir verstehen, was als nächstes kommt. Lesen wir weiter in Vers 15. Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen. Bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Und dann heißt es in Vers 21, und ihr sollt an diesem Tage eine heilige Versammlung ausrufen. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein, bei euren Nachkommen überall, wo ihr wohnt. Und das ist das sogenannte Wochenfest, das die Erstlingsfrüchte symbolisiert. Jesus Christus ist der Erste der Erstlingsfrüchte. Und dann kommt das Wochenfest, das zeigt, dass es eine Frühernte gibt. Und wir können Teil dieser Erstlingsfrüchte sein, die dann in seine Familie, in sein Reich hineingeboren werden. Und tatsächlich können wir dann der ganzen Welt helfen, letztlich Teil des Heilsplans zu werden. Und das geschieht natürlich im Frühsommer. Wir lesen weiter Vers 23. Das heißt, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Kindern Israel, am ersten Tage des 7. Monats sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Und so verstehen wir, der nächste Schritt ist die Rückkehr Christi, die Auferstehung der Heiligen, das Eingreifen Gottes in die Aktivitäten der Menschen und wie er seine Herrschaft auf die Erde bringt. Und wir haben die Gelegenheit, Teil dieser Regierung zu werden, einer heiligen Regierung auf Erden. Und wissen Sie, Teil der Erstlingsfrüchte zu sein, bedeutet nicht, dass wir besser sind oder beeindruckender, dass wir irgendwie besonders sind, dass wir irgendwie etwas Besseres sind als der Rest der Welt. Gott wird die ganze Welt berufen, letztlich. Und tatsächlich ist es auch im echten Leben so, in den Erntephasen, dass die erste Ernte oft sehr viel kleiner ist. Und wir wissen natürlich, Jesus Christus ist der Erste der Erstlingsfrüchte. Er ist das Vorbild, das Modell, dem wir alle nachfolgen. Aber wissen Sie, Geschwister, wir haben nichts, weswegen wir uns aufblähen könnten. Manchmal sind die frühen Erdbeeren tatsächlich die kleineren. Und die späteren schmecken besser, sind süßer und größer. Wir sind also nicht hier, weil wir besser sind. Wir sind hier, weil Gott uns berufen hat und wir haben einfach eine Gelegenheit. Wir werden also eine Gelegenheit haben, zu helfen, wenn Christus zurückkehrt, um sein Reich zu errichten. Und dann lesen wir vom Versöhnungstag, Vers 27, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Die Zeit, wenn Satan gebunden wird, wenn er entfernt wird, dass er endlich die Menschen nicht mehr beeinflussen kann. Er wird gerichtet, er wird entfernt, er wird gebunden, er wird weggebracht von der Gegenwart der Menschen. Das ist eine beeindruckende Wahrheit, eine herrliche Verheißung, die vor uns liegt, auf die wir uns freuen können für alle Menschen. Sie wissen es noch nicht, aber das wird ein Geschenk für sie sein, dass er entfernt wird. Und dann letztlich Vers 34. Am 15. Tag in diesem 7. Monat ist das Laubhüttenfest für den Herrn 7 Tage lang. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Und das symbolisiert natürlich die milleniale Regierung von Christus. Und wir werden das Laubhüttenfest in etwa 6 Monaten von jetzt ab feiern. Wir registrieren uns für das Fest, wir werden langsam mit Vorfreude erfüllt. Und das ist unsere Zielrichtung. Darauf freut sich auch Gott, wenn alle Welt dann die heiligen Tage einhalten wird. Seine Festtage. Und letztlich heißt es, am 8. Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten. Wiederum eine Festversammlung, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Und das ist natürlich der letzte große Tag. Das ist der Höhepunkt des Plans. Das ist es, worauf alles zusteuert. Wenn alle eine Gelegenheit haben, ohne Ausnahme Teil der Familie Gottes zu werden. Wenn sie sich so entscheiden, wenn sie es wollen. Und was für ein herrliches Verständnis, das Gott uns hier gegeben hat. Und dass wir teilen können. Nicht, weil wir so großartig sind, sondern aufgrund Gottes Barmherzigkeit und weil er uns berufen hat. Das wird herrlich sein, wenn letztlich der ganze Plan zu einem Höhepunkt kommt. Und wie herrlich wird es sein, wenn wir Teil dessen sein können. Dr. Winnell erwähnte einmal am Passa, dass Jesus direkt vor dem Passa mit seinen Jüngern sprach, aber es war nicht nur eine einfache Unterhaltung oder ein Schwelgen in Erinnerungen, er sprach über die Zukunft. Er sagte ihnen, was in Zukunft geschehen würde. Er bereitete sie auf die Zukunft vor, damit sie stark und mutig sein könnten. Sie würden dunkle Tage erleben, aber er gab ihnen auch eine Hoffnung und eine Begeisterung für die Zukunft. Es ist dieselbe Botschaft, die wir empfangen haben und durch die auch wir ermutigt werden. Wir haben vorletzte Nacht Johannes 15 und Vers 8 gelesen, wo es heißt, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. So werdet ihr meine Jünger. Das ist ein mächtiger Vers, sehr interessant. Wie können wir das schaffen? Wie können wir wirklich unsere Berufung erfüllen als Jünger Christi? Wie können wir unserem Vater gefallen und seinen Willen erfüllen und somit unser Potenzial erfüllen? Darüber möchte ich heute etwas sprechen. Aber bevor wir dahin kommen, schauen wir kurz 2. Mose Kapitel 12 an, nur um etwas zu wiederholen, was diesen Tag heute betrifft. Hier heißt es über die Tage der ungesäuerten Brote, was wir heute beginnen zu tun, dass wir ungesäuertes Brot essen, dieses flache Brot, das nicht so eine flockige Konsistenz hat, wie wir sie in allen anderen Broten so sehr mögen, die wir essen. Und so essen wir dieses Brot jetzt. Lesen wir 2. Mose Kapitel 12, Vers 15. 2. Mose 12, Vers 15. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wir haben uns also darauf vorbereitet und haben jetzt schon den Sauerteig entfernt von unseren Wohnstätten. Wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Am ersten Tag soll heilige Versammlung sein und am 7. soll auch eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun. Nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr euch zubereiten. Dieses Prinzip zeigt uns also, dass es nicht unangebracht ist, einfaches Kochen an den heiligen Tagen durchzuführen. Das heißt, keine Arbeit sollt ihr tun, außer was jeder zur Speise braucht. Vers 17. Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tage habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Wir feiern also diese Tage, wir feiern das Fest der ungesäuerten Brote, und heute möchte ich etwas über geistliches Wachstum reden. Im Lichte dieser Tage, im Lichte dessen, was wir tun, im Lichte dessen, was wir begonnen haben zu tun bei Sonnenuntergang letzte Nacht. Das geistliche Wachstum, von dem Gott möchte, dass wir es haben und das er erwartet und das wir auch haben können, auf das diese Tage hinweisen. Diese Tage der ungesäuerten Brote. Und es ist kein Zufall, dass die ersten Festtage, das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote, im Frühjahr stattfinden. Der Frühling ist eine Zeit des Wachstums. Der hebräische Name dieser Zeit, des Monats Abib, was ist der hebräische Name dieses ersten Monats? Nicht Nisan. Nisan war der babylonische Name. Und Abib bedeutet buchstäblich grüne Ohren oder grüne Getreideköpfe. Und so identifiziert also sogar der Name dieses Monats eine Zeit, in der die Gerste aufkeimen würde. Alles begann zu sprießen und grün zu werden. Und ist es nicht erfrischend, jetzt nach draußen zu gehen und einen Spaziergang zu machen und zu sehen, dass der Frühling überall herauskommt? Und es fühlt sich gut an, die Temperaturen werden wärmer, das Gras ist grün und die Blüten kommen heraus, die Blätter fangen an zu wachsen und es ist nach dem Winter. Und unsere Freunde im Norden würden natürlich sagen, wir hier unten haben nie wirklich einen Winter. Und sie haben eigentlich recht damit. Aber im Januar und Februar wird es schon ein bisschen kühl. Und es fühlt sich herrlich an, im Frühling am Leben zu sein. Es fühlt sich einfach gut an, ist es nicht so? Wenn man nach draußen gehen kann und das Wachstum überall sieht. Aber halten wir hier ein bisschen inne, denn wie bei allem, was Gott tut, hat Satan ein verfälschendes Abbild. Und hier ist es nicht anders. Welches gefälschte Abbild bietet Satan hier an, in dieser Zeit? Zur Zeit der Frühlingsfesttage, der heiligen Tage, gibt es von Satan das Ostern. Nun, was ist falsch an Ostern? Konzentriert er sich nicht ebenfalls auf Wachstum und Leben, Auferstehung Christi, wie er zum Leben zurückgebracht wurde? Und Hasen vermehren sich sehr schnell. Wie kann man auch Hasen nicht lieb haben? Sie sind so weich und knuddelig. Was ist das Problem mit ihnen? Und wie steht es mit Eiern? Ich liebe Eier. Ich esse sie gerne jeden Morgen. Wie könnte irgendetwas an Eiern falsch sein? Könnte das nicht auch ein Symbol für das Leben sein? Viele Lebewesen entstehen aus Eiern. Sie sind Gottes Schöpfung. Worum ging es also bei Ostern oder Ishtar? Und was stimmt daran nicht? Und wissen Sie, es ist erstaunlich. Heute ist die Wahrheit über heidnische Bräuche nur einen Mausklick entfernt. Vor vielen Jahren, als Herr Armstrong dieses Material über Weihnachten und Ostern veröffentlichte, war das schockierend. Es war für viele Leute neu und anders. Die Leute hatten sowas zuvor nie gehört. Jetzt geht man einfach auf Google oder auf eine Webseite wie gutefrage.net und wenn man da eingibt, Ursprünge von Ostern, kommt das alles zum Vorschein. Jeder weiß es. Und dennoch scheint sich keiner dafür zu interessieren. Hier habe ich einen Artikel, der herauskam. Und hier schrieb ein Mann auf die Frage, die gestellt wurde, sollte ein Christ Ostern feiern? Er schrieb, hier sind wir kurz vor dem Ostersonntag und traurigerweise erreichen uns mehr Fragen über den Osterhasen als über den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Unter Christen gibt es eine erstaunliche Trennung, was den Ostersonntag betrifft. Manche Christen sind der Überzeugung, dass der Osterhase und die Ostereier unschuldige kulturelle Traditionen sind, die dem Ostersonntag hinzugefügt wurden. Andere Christen wehren sich vehement gegen den Osterhasen und die Ostereier und weisen auf Horrorgeschichten hin mit heidnischen Ritualen und Kinderopfern für eine Frühlingsfruchtbarkeitsgöttin. Hier verteidigt jemand Ostern und er sagt, diese Dinge haben eine Geschichte. Und er spricht von Horrorgeschichten, von Kinderopfern und es ist verständlich, warum manche Menschen sich vehement gegen die Osterbräuche aussprechen. Und es heißt weiter, es ist absolut wahr, dass die Traditionen von Osterhasen und Ostereiern ausdrücklich nichtchristliche Ursprünge haben. Es ist so ziemlich überall akzeptiert, dass diese Bräuche ihren Ursprung in Frühlingsfruchtbarkeitsriten haben. Und das sagt jemand, der Ostern verteidigt. Stellen Sie sich das vor. Er schreibt weiter, warum Osterhasen? Weil sie sehr fruchtbare Kreaturen sind. Warum Eier? Eier symbolisieren neues Leben. Warum im Frühling? Der Winter symbolisiert den Tod, der Frühling einen neuen Anfang. Obwohl es unleugnbar manche schlimme Praktiken in manchen Kulturen hinsichtlich des Frühlings gab, und natürlich sollten diese Praktiken vollständig vermieden werden, so ist doch das Grundkonzept, das hinter dem Feiern des Frühlingsbeginns steht, nicht böse an sich. Im gewissen Sinne kann sogar der Frühling als ein Symbol verstanden werden für die Auferstehung. Vorher war der Tod, Jesu Christi Tod und Begräbnis, und dann gibt es neues Leben, die Auferstehung Jesu. Ein sehr, sehr schlüpfriges Argument, würden Sie mir nicht beipflichten. Frühling ist eine Zeit des Wachstums. Es ist eine Zeit des Wachstums, der Ernte von Erstlingen. Aber Gott ist sehr eindeutig darin, dass wir ihn anbeten, wie er es sagt, und nicht gemäß Traditionen, die durch menschliche Argumentation aus früheren heidnischen Bräuchen übernommen wurden. 5. Mose Kapitel 12, gehen wir kurz dahin. 5. Mose 12, nur um zu bekräftigen, was wir hier heute tun. Das heißt in 5. Mose 12, Vers 29, wenn der Herr, dein Gott, vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen, und du es eingenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir, und dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wie haben diese Völker ihren Göttern gedient? Ebenso will auch ich es tun. So sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen. Haben Sie das bemerkt? Er hat nicht gesagt, so sollst du nicht ihre Götter anbeten, sondern er sagte, so sollst du den wahren Gott nicht anbeten. Nehmt nicht an, dass ihr meinen Namen darauf setzen könnt und weiter diese Bräuche ausüben könnt. Denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er erhasst. Denn sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Er möchte nicht, dass wir ihn anbeten nach der Weise der Heiden, und deswegen sind wir hier. Deswegen beten wir ihn an am ersten Tag der ungesäuerten Brote, weil wir Gottes Geboten gehorchen. Wir verehren ihn in der Weise, wie er es sagt, dass wir es tun sollen, anstatt den Vorstellungen der Menschen nachzulaufen. Jeremia Kapitel 10, Verse 1 bis 3. Jeremia Kapitel 10, Verse 1 bis 3. Die meisten Kinder lernen hier diese Verse auswendig, wo es heißt, ihr sollt nicht den Gottesdienst der Heiden annehmen. Herr Mike de Simone hat einen guten Kommentar darüber auf der Webseite, worin er Passa und Ostern vergleicht. Und er macht das in Form einer Tabelle, das ist sehr deutlich, und er zeigt, dass die Ursprünge des Passas alle biblisch sind und die Ursprünge von Ostern sind alles Traditionen von Menschen. Wissen Sie, eines der Argumente, das dieser eine Herr auf seine Webseite bringt, warum wir Ostern feiern sollten, ist, dass er sagt, wir tun nicht die schlimmen Dinge wie die Leute damals, wie die eigenen Babys zu töten. Tun wir das nicht in unserer Kultur heute? Die neueste Zahl, die ich finden konnte, war von vor ein paar Jahren und da stand, dass es 54 Millionen Babys gab, die abgetrieben wurden. Das war bis 2012. Und ist das nicht ein Opfern von Kindern? Wissen Sie, diese Praxis hatte auch zu tun mit unmoralischen, freizügigen sexuellen Praktiken. Tun wir nicht genau dasselbe heute? Sind wir nicht auch unmoralisch in unserer westlichen, sogenannten christlichen Welt? Was für ein Beispiel geben wir? Wir in der Kirche Gottes halten also nicht die heidnischen religiösen Traditionen ein, weil Gott uns in die Wahrheit berufen hat und diese Wahrheit hat Kraft. Seine Wahrheit ist real. Seine Wahrheit steht fest für alle Zeit. Ein anderer Artikel auf der Webseite godquestions.org, Fragen über Gott, besagt, dem Ostersonntag geht eine 40-tägige Zeit des Fastens und der Reue voraus, die ihren Höhepunkt in der Heiligen Woche hat. Und die wiederum gefolgt ist von einer 50-tägigen Osterzeit, die von Ostern bis Pfingsten reicht. Interessant, ein weiteres Gegenstück, eine Verfälschung. Wir sollen uns alle prüfen, bevor wir das Passa feiern, und wir sollen auch 50 Tage zählen vom Wochensabbat während der Tage der ungesäuerten Brote, um zu Pfingsten zu kommen. Satan ist sehr clever darin, er hat sehr viele Fälschungen im Umlauf. Es heißt weiter in diesem Artikel, im christlichen Glauben bekam Ostern die Bedeutung der Auferstehung Christi 3 Tage nach seiner Kreuzigung und es ist der älteste christliche Feiertag und der wichtigste Tag im Kirchenjahr, wegen der Bedeutung der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu Christi, den Ereignissen, auf denen das Christentum beruht. Wegen der Kommerzialisierung und der heidnischen Ursprünge des Osterfestes bevorzugen es manche Kirchen, diesen Tag als Auferstehungssonntag zu bezeichnen, anstatt Ostern. Und die Überlegung dahinter ist, dass je mehr wir uns auf Christus konzentrieren und je weniger wir uns auf die heidnischen Feiertage konzentrieren, desto besser. Amen, da würde niemand widersprechen. Wie wäre es, wenn wir uns komplett auf Jesus Christus konzentrieren? Wie zum Beispiel, dass wir tun, was er sagte. Er sagte, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, in meinen Fußstapfen nachfolgen, die Dinge tun, die auch ich getan habe. Das haben wir vor ein paar Nächten gelesen. Was für ein Segen ist es doch, Geschwister, dass Sie und ich nicht verwirrt sein müssen durch solche verdrehten Argumentationen und wir müssen uns nicht abmühen, diese Dinge unseren Kindern irgendwie zu erklären, was die Verbindung sein soll zwischen Eiern und Hasen und Christus. Die Wahrheit ist klar und wir halten so diese Tage ein. Wir essen für 7 Tage ungesäuertes Brot und beginnen damit heute. Aber die Frage ist, warum? Es ist ein Symbol, dass wir Sünde aus unserem Leben entfernen. Sauerteig ist ein Symbol für die Sünde. Aber warum 7 Tage? Denn 7 Tage symbolisieren hier eine gesamte Lebensspanne, in der wir leben und wachsen, und so sprechen wir über Wachstum. Sprechen wir über geistliches Wachstum. Es gibt eine große Bedeutung in den Tagen der ungesäuerten Brote mit der Verbindung, in welcher Zeit im Frühling sie liegen. Gott hat diese heiligen Tage in den Frühling gelegt, wegen ihrer Bedeutung mit der Ernte. Gehen wir zurück zu 3. Mose Kapitel 23 und lesen wir Vers 9 und lesen wir über die Schwingopfergabe. Und das heißt hier 3. Mose 23, Vers 9: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und es aberntet, so sollt ihr die erste Gabe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Der soll die Gabe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Sabbat. Und der Sabbat ist der Sabbat während der Tage der ungesäuerten Brote. Die erste Frucht dieser Ernte sollte vor Gott gebracht werden. Und wen repräsentiert das? Es ist ein Vorausschatten für Jesus Christus. In 1. Korinther 15, Vers 20 heißt es: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er ist der Erstling der Erstlingsfrüchte. Johannes 20, Vers 17: Jesus spricht zu Maria: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus Christus hat also in vollkommener Weise den Symbolismus der Schwingopfergabe erfüllt, indem er sich dem Vater darbrachte. Er war der Erste, der geerntet wurde, im Heilsplan. Eine beeindruckende Bedeutung im Zyklus der Landwirtschaft. Das, was in der natürlichen Welt um diese Jahreszeit geschieht. Nicht basierend auf der Vorstellungskraft von Menschen, sondern aufgrund von Gottes Wort. Was bedeutet das also für uns? Wiederum, wenn wir über Ernten nachdenken, dann reden wir auch von Zeiten des Wachstums. Und wir denken über die 7 Tage nach, in denen wir diese Tage einhalten. Was bedeuten sie? Was sollen wir aus ihnen lernen? Nun, eines der grundlegendsten Konzepte ist, dass wir geistlich wachsen müssen. Deswegen sind wir hier, deswegen leben wir, um Gottes Werk zu tun, deswegen sind wir berufen. Und in diesem Prozess müssen wir uns geistlich vorbereiten, müssen geistlich wachsen. Hin zu seinem Reich, hin zum Eingang in seine Familie. Johannes 15, Vers 8: Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Geschwister, wachsen wir? Reden wir etwas eingehender darüber. Wie wachsen wir als Christen? Was bedeuten diese Tage für uns persönlich in dieser Hinsicht? Wiederum, es geht nicht um Frühlingsfruchtbarkeitsriten mit allerlei verrückten und erdachten Bräuchen, aber es geht um Wachstum im Hinblick auf die Ernte. Im Hinblick auf das, was wir in Gottes Schöpfung sehen, jetzt im Moment das Wachstum, das jetzt anfängt, was bedeutet es für uns? Und hier sind ein paar Lektionen, die wir daraus ziehen können, während wir hier sind, um diese Tage einzuhalten. Nummer 1: Geistliches Wachstum braucht Geduld. Geistliches Wachstum braucht Geduld. Geduld. Die Jahreszeiten lehren uns, dass es für alles eine Zeit gibt. Es gibt eine Frühlingszeit, in der alles aufblüht. Die Leute gehen in die Gärten, Sie tun das vielleicht auch und ich habe ein paar Obstbäume bei mir und ich freue mich immer darauf, wenn sie anfangen zu blühen, wenn die Knospen aufgehen. Es ist herrlich, das zu sehen und zu wissen, es kommt eine weitere Jahreszeit. Es gibt Jahreszeiten für das Pflügen, für das Pflanzen, für das Wachsen und für das Ernten. Und diese Zeiten in ihrer Folge brauchen einfach Zeit. Und auch wir brauchen Zeit zum Wachsen, das ist doch so. Wir brauchen alle Zeit zum Wachsen. Jakobus Kapitel 5 und Vers 7. Jakobus Kapitel 5 und Vers 7. Wir lesen dies und denken darüber nach, auf welchem Weg wir uns befinden, was wir uns bemühen zu erreichen, indem wir Gott antworten und auf seinen Geist hören. Jakobus 5 und Vers 7. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Es gibt einen Zyklus und man gräbt auch nicht die Karotten aus, bevor sie reif sind. Als Kind denkt man manchmal, wenn etwas aus dem Boden wächst, hurra, dann ist es bereit. Und dann zieht man die Karotte heraus und ups, das war's dann, man kann sie nicht wieder hineinstecken. Man muss warten. Und Gott hilft uns zu wachsen. Es braucht einfach Zeit. Und deswegen gibt er uns Zeit. Manchmal sind wir frustriert über uns selbst, weil wir uns über längere Zeit mit denselben Dingen abkämpfen. Aber Gott weiß, es braucht Zeit. Er will einen Fortschritt sehen, aber er weiß, es geschieht nicht über Nacht. Wie wenn Sie bereits etwas in Ihrem Garten gepflanzt haben, Sie erwarten auch nicht, gleich am nächsten Tag etwas ernten zu können. Andernfalls werden Sie schwer enttäuscht werden. Es braucht Zeit. Vers 9. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und so vergleicht Jakobus es hier mit Situationen aus dem echten Leben. Etwas, was uns betrifft. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Gott will uns zu seinem Endergebnis führen. Und das ist, dass wir in seiner Familie sind. Dahin geht die Reise. Das ist das Ziel. Und er tut alles, was in seiner Macht steht, um uns dorthin zu bringen, wenn wir es nur aufrichtig wollen, wenn wir uns seinen Wegen unterordnen. Schlagen wir auf 2. Mose, Kapitel 2. 2. Mose, Kapitel 2. Mose war in Ägypten für eine Zeit von etwa 40 Jahren und zu einem Punkt erkannte er, wer er war und er begann zu begreifen, dass es seine Aufgabe war, das Volk zu befreien. Und beachten Sie, was er tat. 2. Mose, Kapitel 2, Abvers 11. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am anderen Tage ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du deinen Nächsten?« Er aber sprach, »Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast?« Da fürchtete sich Mose und sprach, »Wie ist das bekannt geworden?« Und es kam vor den Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian, und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Und 40 lange Jahre vergingen, bevor Gott ihn berief und ihn zurückbrachte mit dem Ereignis am brennenden Dornenbusch. Er hatte vielleicht eine Neigung, dass er die Israeliten alleine auf seine Weise befreien wollte. Schließlich bin ich ein Israelit, ich bin ein General, ich bin mächtig, ich habe eine politisch einflussreiche Stellung, aber Gott berief ihn 40 Jahre später. Denken Sie manchmal, dass Mose, als er dort draußen in der Wildnis bei seiner Herde saß und die Rufe der Lämmer hörte, vielleicht zum Nachdenken kam. Und die Zeit ging sehr langsam vorbei in dieser Umgebung. Ganz anders als das soziale Leben, von dem er zuvor ein Teil war. In Ägypten, wo er ein Macher war. Er war an allen großen Ereignissen beteiligt. Denken Sie nicht manchmal auch, dass er sich irgendwann gefragt haben mag, was tue ich überhaupt hier draußen? Warum bin ich hier? Warum braucht das so lange, bis ich das tun kann, was ich vielleicht tun soll? Warum braucht das 40 Jahre? Aber Gott lehrte ihn etwas. Er lernte Geduld. Und wir alle lernen Geduld auf die eine oder andere Weise, in einer Situation oder einer anderen. Wir müssen eine langfristige Perspektive haben. Wir müssen an den Horizont blicken. Wir müssen unsere Augen auf das Ziel gerichtet haben, was manchmal schwierig ist, aber sehen Sie, was Gott für uns vorbereitet. Den Einzug in sein Reich, geboren werden in seine Familie, eine Existenz auf seiner Ebene haben, nicht ebenbürtig mit ihm, aber als Kinder Gottes. Und Geschwister, manchmal brauchen wir Geduld, denn es geschieht nicht jetzt sofort. Sie haben bemerkt, wenn wir getauft werden, kommen wir nicht im nächsten Augenblick in das Reich. Lukas Kapitel 8, lesen wir das? Diese Tage der ungesäuerten Brote erinnern uns daran, dass es ein Prozess ist. Es gibt 7 Tage, nicht nur einen. Es ist ein Zyklus, ein Prozess, ein Programm, das wir durchlaufen. Und wir brauchen Geduld. Lukas Kapitel 8 und Vers 4. Hier heißt es, Lukas 8 und Vers 4. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen einen Samen. Und viele seiner Gleichnisse handelten von landwirtschaftlichen Prozessen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen gingen auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug 100-fach Frucht. Und zu seinen Jüngern sagte er, Vers 10, euch ist gegeben, die Gleichnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Die Welt versteht es nicht. Und das ist die Bedeutung. Vers 11, der Same ist das Wort Gottes, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Geduld. Christus sagte, in der Geduld bewahrt ihr eure Seelen. Geschwister, wachsen wir in Geduld? Geduld untereinander, mit Geschwistern in der Kirche, mit unseren Lebenspartnern, Ehemann oder Ehefrau, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern. Und Kinder, ihr müsst auch in Geduld wachsen, euren Eltern gegenüber. Sie sind noch nicht fertig. Gott ist auch mit ihnen noch nicht fertig. Wir alle müssen wachsen. Nun, Geduld ist nicht notwendigerweise etwas, worum wir Gott gerne bitten. Und er wird uns daraufhin testen, denn er will, dass wir an Geduld wachsen. Gott gibt uns Zeit. Er gibt uns eine Gelegenheit, eine Wachstumszeit. Eine Zeit für geistliches Wachstum. Und Wachstum braucht Geduld. Genauso wie wir es auf dem Acker oder im Garten sehen. Und das ist etwas, worüber wir in den nächsten 7 Tagen nachdenken können. Denken wir darüber nach, wie geduldig sind wir? Wie viel haben wir im letzten Jahr Geduld gelernt? Wie viel müssen wir noch weiter lernen, Geduld zu haben? Ein zweiter Aspekt für geistliches Wachstum. Punkt 2. Geistliches Wachstum braucht Überwinden. Geistliches Wachstum braucht Überwinden. 2. Mose Kapitel 4 und Vers 29. 2. Mose Kapitel 4, Vers 29. Geistliches Wachstum braucht Überwinden. Als Mose mit Aaron zurück nach Ägypten kam und den Ältesten Israels den Plan erklärte, ihnen etwas über die Errettung sagte und dass Gott eingegriffen hatte und dass alles nun besser werden würde, waren sie voller Freude. Beachten Sie 2. Mose 4, Vers 30. Und Aaron sagte alle Worte, die der Herr mit Mose geredet hatte, und Mose tat die Zeichen vor dem Volk. Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israel angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an. Endlich würden sie Ägypten verlassen, nach Generationen, wo sie dort gewesen waren, nach den Härten und der Unterdrückung. Aber sie kennen die Geschichte. Der Pharao hat die Nachricht irgendwie nicht erhalten. Alle wussten davon, nur der Pharao offenbar nicht. Und sie ging also zum Pharao 2. Mose 5, Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Und sie wissen, was geschah. Ihr sagte, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ihr sollt genauso viele Ziegel herstellen, aber ihr bekommt kein Stroh dafür. Tatsächlich mussten sie sogar mehr tun. Es gab kein Stroh mehr für sie. Vers 13, da heißt es, erfüllt euer Tagewerk wie damals, als ihr Häcksel hattet. Vers 14, und die Aufseher aus den Reihen der Kinder Israel, die die Vögte des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen. Und es wurde zu ihnen gesagt, warum habt ihr nicht auch heute euer festgesetztes Tageswerk getan wie bisher? Würden sie bestätigen, dass die Situation dunkler wurde, bevor sie wieder Licht sehen konnten? Geschieht das nicht auch manchmal mit uns? Wenn Gott uns errettet, gehen wir nicht auch manchmal durch Prüfungen. Vers 20. Und als sie von dem Pharao weggingen, begegneten sie Mose und Aaron, die da standen und auf sie warteten, und sprachen zu ihnen: Der Herr richte seine Augen wider euch und strafe es, dass ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem Pharao und seinen Großen, und habt ihnen so das Schwert in ihre Hand gegeben, uns zu töten. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach: Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt. Und du hast dein Volk nicht errettet. Kapitel 6, Vers 1, da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Gott hatte einen Plan. Gott hatte sich bereits etwas überlegt. Er wusste, was er tun würde. Denn durch eine starke Hand gezwungen, muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Lande treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr und bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott. Aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht offenbart. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie den Namen nicht kannten. In 1. Mose kann man ihn auch finden. Aber ich habe mich ihnen nicht durch diese Kräfte offenbart. Durch diese Wundertaten, durch das, was ich jetzt tun werde, in dieser Generation. So habe ich mich bisher noch nicht offenbart. Aber wenn sie einer der Israeliten damals gewesen wären, wäre die Situation erst einmal entmutigend gewesen. Die Dinge wurden erstmal schlechter, nicht besser. Und manchmal, wenn wir getauft werden, wenn wir denken, großartig, jetzt bin ich getauft, jetzt wird alles besser werden, jetzt wird alles einfacher, ich habe jetzt Gottes Geist, jetzt wird alles wunderbar, was geschieht dann? Oftmals gibt es sehr schwierige Prüfungen, die in dieser Zeit geschehen. Gott will wissen, was in unserem Herzen ist. 5. Mose, Kapitel 8. 5. Mose, Kapitel 8 spricht davon. Schlagen wir es kurz auf. 5. Mose, Kapitel 8. Er prüft uns. Er gibt uns Herausforderungen, weil er weiß, welche Aufgaben er uns übertragen möchte, wohin wir gehen sollen. Am Ende dieser Generation, 40 Jahre später, als Mose mit der neuen Generation in das Land eingehen sollte, sagt er, 5. Mose 8 und Vers 1, alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Auf dass er dich demütige und versuche, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nicht gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Wir hatten letzte Nacht davon gesprochen, für manche von uns Männern wäre es kein Problem, 40 Jahre lang die Kleidung nicht zu wechseln. Ich glaube, die Damen hätten vielleicht mehr ein Problem damit. Aber Gott zeigte ihnen, dass er sie den ganzen Weg hindurch führte. Es gab Herausforderungen, aber sie sollten ihnen helfen, zu wachsen. Und Gott tut auch etwas ganz Besonderes mit uns, Geschwister. Und während wir durch diese Situationen hindurchgehen, haben Sie jemals eine Zeitrafferaufnahme von einer Pflanze gesehen, wie sie aus dem Boden herauswächst und weiter wächst? Das ist faszinierend. Zunächst kann man gar nichts sehen, nur die Erde, Und in der Zeitrafferaufnahme gibt es plötzlich ein Aufspringen der Erde und durch diesen Trick kommt die Pflanze hindurch, während sie ihren Weg nach oben bahnt und zu wachsen anfängt. Und sie müht sich ab damit. Unser Leben ist ein Abmühen und wir müssen überwinden. Wir sind hier zum Überwinden. Und Offenbarung 12 spricht davon, wie wir überwinden durch das Blut des Lammes. Gott sieht also das Potenzial in jedem Einzelnen von uns, in jedem Menschen, dem er letztlich eine Chance geben wird, zu bereuen, aus der Sünde herauszukommen, Sünde anzuerkennen und geistlich zu wachsen. Wenn wir unsere Augen auf dieses Gesamtbild gerichtet halten, dann werden wir fähig sein, geistlich zu wachsen. Nummer 3.3. Geistliches Wachstum braucht auch Veränderung. Geistliches Wachstum braucht Veränderung. Die Tage der ungesäuerten Brote lehren uns, dass wir nicht okay sind, wie wir jetzt sind. Wir müssen uns verändern. Manche sagen, oh, so bin ich eben. Wirklich? Was sagt Gott dazu? Werden wir das auch Gott ins Gesicht sagen? So bin ich eben? Wir müssen uns verändern. Die 7 Tage Zeitspanne ist ein Sinnbild für unser gesamtes Leben. Es muss einen Fortschritt geben. Es gibt ein Programm. Wir müssen Sünde aus unserem Leben entfernen. 1. Korinther 5 und Vers 6. 1. Korinther, Kapitel 5 und Vers 6. Hier heißt es, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Warum ist Sauerteig ein Symbol für die Sünde? Weil es klein anfängt und sich ausbreitet. Und es infiziert den gesamten Teig. Und deswegen sagt Gott, wir müssen es herausbringen. Wir müssen uns verändern. Wir müssen die Sünde mit der Wurzel aus unserem Leben herausreißen. Wir müssen ein neuer Teig sein. Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Er sagte zu der Gemeinde in Korinth, ihr seid ja physisch ungesäuert. Aber einfach nur ungesäuertes Brot zu essen, schafft nicht auf magische Weise geistliche Veränderung. Es geht nicht allein um das Brot. Das Brot spiegelt wider, dass Gott etwas in unserem Leben bewirkt. Und Paulus wies darauf hin, dass das Geistliche sich im Physischen widerspiegeln muss. Vers 7, denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Gott will, dass wir uns verändern. Warum? Weil er uns hasst? Nein, weil er uns liebt. Weil er uns zu einem Zustand bringen will, wo wir in seine Familie hineingeboren werden können. Ich erinnere mich an die Botschaften, die ich von Herrn Armstrong gelesen und gehört hatte, sogar als er schon 80 und 90 Jahre alt war. Und er sprach davon, dass er sich immer noch abkämpfen musste, Hochmut zu überwinden. Sogar in seinen 80er und 90er Jahren. Er musste immer noch mit seiner eigenen menschlichen Natur kämpfen. Und wissen Sie, das ist in gewisser Weise ermutigend, einen Mann zu sehen, der 80, 88 oder 92 Jahre alt ist und der auch noch kämpfen muss. Das bedeutet, dass es nicht so ist, dass mit mir etwas nicht stimmt, weil ich immer noch kämpfen muss. Dr. Meredith hat dasselbe gesagt. Es ist ermutigend zu wissen, dass wir alle noch Menschen sind, dass wir alle Sünden begehen, dass wir aber einfach weitergehen müssen, dass wir weiter überwinden, uns verändern müssen. Wir können uns nicht rechtfertigen, wir müssen uns verändern. Hebräer Kapitel 12, beachten Sie Hebräer Kapitel 12, alle haben gesündigt, alle haben Fehler begangen, auch nachdem wir getauft werden, auch danach machen wir noch Fehler. Und wir müssen immer zu Gott kommen, bereuen und Vergebung erbitten. Aber beachten Sie, was es heißt in Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Was gab Jesus Christus die Fähigkeit, diese absolut schreckliche Prüfung zu erdulden? Es war seine Konzentration auf die Zukunft, die Konzentration auf das Endergebnis. dass wenn er dies durchmachen würde, dann die gesamte Menschheit die Gelegenheit bekommen würde, in Gottes Familie zu sein. Er hatte eine große Freude in diesem Ausblick und er behielt das im Sinn. Und das gab ihm Mut. Das heißt, Vers 3, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Und es kann passieren, dass wir entmutigt werden, dass wir niedergedrückt sind, aber wir müssen unseren Fokus auf die Zukunft gerichtet halten. Beachten Sie 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 1. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 1. Gott wird uns alle Gelegenheiten geben, uns zu verändern. Und in den nächsten 7 Tagen, wenn wir dieses ungesäuerte Brot essen, können wir daran denken, dass dies widerspiegelt, dass wir uns ändern müssen, dass wir etwas anderes tun müssen. Werde ich zu etwas anderem? Oder gehe ich einfach jedes Jahr durch dieses Ritual, diesen Zyklus? Was ist der Zweck? 1. Johannes 3 und Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist eine unglaubliche Aussage, ist es nicht so? Wir werden den Gott sehen, dem wir gedient haben, all diese Jahre, egal wie lange es gewesen war, unabhängig davon, wie lange wir dieses Leben gelebt haben, wie wir diese Lebensweise praktiziert haben, wir werden ihn tatsächlich dann sehen, von Angesicht zu Angesicht. Wir kennen ihn, wir sprechen mit ihm, wir wandeln mit ihm, aber wir haben ihn nicht wirklich von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber letztlich werden wir ihn sehen, wie er ist. Und warum ist das so wichtig? Vers 3. Ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wenn es einen Grund gibt, warum wir diesen Weg gehen müssen, um es in Gottes Reich zu schaffen, dann der, dass wir uns reinigen, dass wir uns verändern, dass wir bereit sind zu wachsen, dass wir bereit sind, die Dinge anders zu tun. Junge Leute, die sie noch nicht getauft sind, sie können auch schon anfangen, auf diese Weise zu denken. Beginnen sie Gott zu bitten, ihnen zu helfen, gute Gewohnheiten zu entwickeln, dass Gott ihnen hilft, schlechte Angewohnheiten zu brechen, dass er ihnen hilft, sich zu verändern, sich leiten zu lassen durch diesen Lebenswandel mit Gott. Wir bemühen uns also zu wachsen, geistlich zu wachsen, und das bedeutet Veränderung, echte Veränderung. Das führt uns zum letzten Punkt, geistliches Wachstum, Punkt 4. Geistliches Wachstum braucht ein neues Leben. Geistliches Wachstum braucht ein neues Leben. 1. Korinther Kapitel 2. 1. Korinther Kapitel 2. Wie sollen wir wachsen? Woher kommt das Wachstum? Es kommt nicht aus uns selbst heraus, nicht durch eigene Kraft. Wir werden gelegentlich entmutigt sein, niedergeschlagen, wenn wir versuchen, es aus eigener Kraft zu schaffen. Es muss durch die Kraft Gottes geschehen. 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 6. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimen verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor allen Zeiten zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern Vers 9, es ist gekommen, wie geschrieben steht, 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wir können nicht wirklich erfassen, wie gut diese Verheißung ist. Wir sehen es nur wie durch eine Mattscheibe. Aber wenn wir bereit sind zu wachsen, wenn wir bereit sind, diese Zeitspanne des Lebens zu nutzen, dann gibt es erstaunliche Ergebnisse. Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? Weiter heißt es in Vers 14, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts von dem Geist Gottes, er ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Das ist das Ziel, ist es das nicht? Dass wir jeden Tag bemüht sind, Christus sein Leben in uns leben zu lassen. Und während wir dieses ungesäuerte Brot essen, was spiegeln wir dabei wider? Dass wir jeden Tag Gott bitten, unser Leben in die Hand zu nehmen. Dass er das Ruder in unserem Leben in die Hand nimmt, um unser Leben zu leiten. Gott reproduziert sich selbst. Er erlaubt uns, ein Teil seines Plans zu sein. Und was für eine herrliche Gelegenheit ist es doch, seinen Sinn zu haben, der in uns reproduziert wird, durch seinen Heiligen Geist. Sodass wir so denken können wie Gott, dass wir die Dinge Gottes verstehen können, dass wir geistliche Dinge erkennen können, weil es ohne Gottes Geist unmöglich ist, die Dinge Gottes zu verstehen. Diese Dinge sind bedeutungslos für Menschen, deren Sinn noch nicht geöffnet ist. Was für ein Privileg, was für eine wertvolle Gelegenheit, die uns gegeben ist. Geschwister, wir sind hier, während wir diese Tage einhalten. Es ist nicht nur irgendein weiterer Festtag, es ist nicht nur irgendein weiterer Festzyklus. Das ist das Ziel, der Weg, auf dem wir gehen, wo Gott uns hinbringt. Wir haben Christi Sinn. Epheser Kapitel 4, Vers 21. Beachten Sie Epheser Kapitel 4, Vers 21. Haben wir den alten Menschen zu Tode gebracht, hinter uns gelassen? Haben wir bei der Taufe unser altes Ich begraben? Ist es wirklich untergetaucht? Von Zeit zu Zeit versucht es wieder aufzutauchen, versucht seinen Willen wieder durchzusetzen, und wir müssen das alte Ich wieder nach unten drücken. Epheser 4, Vers 21. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Das ist die einzige Methode, wie wir wachsen können. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir es schaffen können, das Rennen zu vollenden, wenn wir erneuert sind in Geist und im Sinn. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum heißt es, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, wie wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Und dann spricht er über allerlei Dinge, über die wir nachdenken können, wenn wir wachsen. Aber wir können es nicht aus uns selbst schaffen, wir müssen erneuert werden, im Geist und im Sinn. Und das geschieht, wenn wir Christus bitten, dass er sein Leben in uns lebt. Schlagen wir auf Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3 und Vers 1. Es heißt hier in Kolosser 3, Vers 1, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wo sind unsere Gedanken? Was ist der Fokus in unserem Leben? Geht es nur darum, die Dinge zu erledigen, die wir jeden Tag erledigen müssen? Geht es nur darum, den Lebensunterhalt zu verdienen, etwas zu essen auf den Tisch zu bringen? Wo ist unser Sinn? Diese heiligen Tage geben uns Zeit, innezuhalten und nachzudenken, zu analysieren und unser Leben zu evaluieren. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Vor ein paar Tagen haben wir das Passa gefeiert. Wir sind uns selbst gestorben. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir haben nichts, wir sind nichts ohne Gott. Wir können nichts tun ohne Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Und er sagt hier, es reflektiert sich in unserem Leben, wenn wir nach den Dingen trachten, die droben sind. Wachsen wir? Bereiten wir uns vor auf die Zeit, wenn wir geerntet werden sollen, dass wir in Gottes Familie eingehen können? Was für eine herrliche Familienzusammenkunft das sein wird, wenn wir alle in Gottes Familie sein werden? Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott, und er wird uns an jenem Tage auferwecken, aber wenn wir auferweckt werden, wenn das Rennen vollendet ist, werden wir unseren Lauf vollendet haben? Ich glaube, dann wird es viele Freudentränen geben. Glauben Sie nicht? Wenn wir uns dann gegenseitig ansehen und wir wissen, wie viele Mühen, Schwierigkeiten und Prüfungen wir hinter uns gelassen haben. All die Schwierigkeiten, die wir durchlebt haben. Und wir haben es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Dann werden wir wissen, dass wir alle überwunden haben und wir wissen, dass nur durch Christi Leben in uns all dies ermöglicht wurde. Und natürlich werden wir nicht nur herumsitzen und für alle Ewigkeit in solchen Erinnerungen schwelgen. Wir werden uns dann an die Arbeit machen und auch anderen helfen können, die nächste Ernte vorzubereiten. Es geht immer um Wachstum. Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5. Was tun wir also in unserem Garten? Bearbeiten wir unseren Garten, Geschwister? Oder lassen wir zu, dass darin Unkraut wächst? Sie wissen, wie schnell und leicht das Unkraut die Oberhand gewinnt. Sie wissen das, wenn Sie einen Garten haben. Wie steht es mit unserem Wachstum? Deswegen sind wir hier, um geistlich zu wachsen, um Gott zu antworten, um ihm zu gefallen, um Gott zu verherrlichen. Und Gott sagt, ihr tut es, indem ihr wächst. So gefallen wir dem Vater. Galater Kapitel 5 und Vers 13. Galater 5, Vers 13. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wir haben die Freiheit, etwas zu tun. Uns wird eine Gelegenheit gegeben, heißt es hier. Und Sie wissen, Gottes Weg ist keine Einschränkung. Es ist keine Einengung, der Weg ist sehr breit in Gottes Geboten. Da gibt es viele Freiheiten, viele persönliche Entscheidungen, die wir treffen können, in diesem Leben, innerhalb dieser Lebensweise. Aber er sagt, ihr seid zur Freiheit berufen, gebraucht sie, aber nicht als Gelegenheit für das Fleisch, sondern durch die Liebe Diener einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In Vers 16 heißt es, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert oder leitet euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Er sagt, lassen wir uns leiten von Gottes Geist. Lassen wir uns davon in unseren Entscheidungen leiten. Es geht nicht nur darum, den Geist zu haben, es geht darum, sich von ihm leiten zu lassen. Sie wissen, für die Kirche ist jetzt die Zeit des Gerichts gekommen. Jetzt ist unsere Zeit, gerichtet zu werden. Was tun wir mit unserer Zeit? Es reicht nicht, nur den Geist zu haben, wir müssen im Geist wandeln, müssen die Frucht des Geistes heranwachsen lassen. Vor einigen Jahren hatten wir in Kalifornien einen Orangenbaum. Es war der dornigste, knöchernste, hässlichste Baum, den Sie je gesehen haben. Kein Baum, den Sie gerne erhalten würden. Man würde auch nicht gerne ein Bild davon machen. Er sah einfach nicht gut aus. Er stand einfach so im Garten und sah kaum aus wie ein Baum. Aber wenn die Zeit der Früchte kam, brachte er immer die größten und saftigsten und süßesten Orangen hervor, die man sich vorstellen kann. Sie waren so groß wie Grapefruits. Es war ein erstaunlicher Baum. Es war immer ein gewisser Kampf, den Baum wieder zurechtzuschneiden, wegen all der Dornen. Man wurde oft gepiekst, wenn man ihn geschnitten hat, aber die Früchte waren in jeder Hinsicht überragend. Und wenn man sie wachsen sah, war es herrlich und man freute sich darauf, wenn man diese Früchte ernten konnte. Und Sie können sich vorstellen, nach ein paar Jahren, wie gut die Früchte dann schmecken würden. Und ich glaube, Gott sieht uns genauso an. Wir sind die Schwachen dieser Welt. Wir sind nicht die Beeindruckendsten dieser Welt. Aber Gott ist begeistert über jedes Blatt, das aus uns wächst, begeistert über jede Blüte, die aufgeht. Und er ist begeistert, wenn er Früchte wachsen sieht. Früchte, die gut aussehen, die gut schmecken, die süß sind. Und er sagt, es ist so wie hier in Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die gute Frucht. Wir sind nicht die beeindruckendsten Bäume im Obstgarten, das sagt Gott, aber wenn wir gute Früchte hervorbringen, dann machen wir uns bereit für die Ernte. Wissen Sie, ich habe auch einen Pflaumenbaum in unserem Garten heute und dieser Pflaumenbaum sieht wirklich gut aus. Er ist groß gewachsen, voller Blätter, aber ich bekomme ihn einfach nicht dazu, Früchte hervorzubringen. Und ich kämpfe schon eine ganze Zeit lang damit. Manchmal wachsen ein paar kleine Pflaumen, die etwa die Größe von Murmeln bekommen, und dann fallen sie ab. Dieses Jahr hatte ich tatsächlich sogar 4 von denen. Da ist also schon ein Fortschritt, statt nur 2 wie letztes Jahr. Der Punkt ist, Gott sucht nach Früchten. Und das ist das Ziel. Gott sagt, lebt im Geist, wandelt im Geist. Bringen wir die Früchte hervor, die Gott will. Wachsen wir, werden wir, was Gott möchte, dass wir werden. Und wir können Gott dankbar sein, dass er ein Meistergärtner ist. Er weiß ganz genau, was zu tun ist, um seine Bäume zu kultivieren, um Wachstum hervorzubringen, das er sehen möchte. Schlagen wir zum Abschluss Johannes Kapitel 15 auf. Johannes Kapitel 15. Wir haben hier angefangen und wir hören hier auf. Jesus Christus sagte, Johannes 15 und Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und wie Dr. Winnell vor kurzem gesagt hat, das ist schmerzhaft. Das Leben ist manchmal schmerzhaft. Herausforderungen sind schmerzhaft, Prüfungen sind schmerzhaft. Aber dieses Reinigen ist gut für uns, es entfernt die kränklichen Zweige und es hilft, Wachstum zu stimulieren. Es hilft uns, langfristig gesünder zu werden. Es ist also gut für uns. Das heißt Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es sei denn, dass wir verbunden sind mit dem Weinstock, können wir keine Frucht hervorbringen. Es sei denn, dass Jesus Christus jeden Tag in uns lebt und wir uns jeden Tag ihm unterordnen, haben wir nicht das Wachstum, das wir brauchen. Das heißt Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Geschwister, wir sind jetzt in den Tagen der ungesäuerten Brote. Sie haben jetzt gerade begonnen, und es ist kein von Menschen erdachtes Fest für Fruchtbarkeitsriten und sonstigen Unsinn mit Hasen und Eiern, mit heidnischen Ritualen, die uns nichts beibringen. Nein, dies sind die Tage der ungesäuerten Brote, und die Frühlingszeit entspricht einer Jahreszeit für das Grünwerden der Ohren der Gerste, und Christus ist der Erstling der Erstlingsfrüchte. Es ist sein Wille, dass wir diese Zeit nutzen, um darüber nachzudenken, in welcher Jahreszeit wir uns jetzt befinden. Denken Sie an die Jahreszeit des Wachstums, die er uns gegeben hat, in seiner Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Lassen wir zu, dass er in uns geistliches Wachstum stimuliert. Es braucht Geduld, aber Gott hat Geduld und er wird uns auch helfen, Geduld zu haben. Es braucht Überwindung, aber wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Und es braucht Veränderung und Gott zeigt uns, wie wir uns verändern müssen. Er führt und leitet uns durch Christus, der in uns lebt. Nun, wo der Frühling beginnt, wenn Sie jetzt einen Spaziergang draußen machen und die Vögel singen hören, und alles aufblühen sehen, denken Sie über das Wachstum nach, das Gott in uns sucht. Denken Sie über das geistliche Wachstum nach, dessen Frucht für alle Ewigkeit da sein wird.